Bisher ist das Urheberrecht ganz, ganz vorrangig darauf fokussiert, einen Schutz zu entfalten. Also der Schutz steht im Vordergrund, während Nutzungsfreiheiten, die ja zunehmend wichtiger werden, ganz nebensächlich sind, nachrangig sind. Es ist sogar so, dass das Urheberrecht sagt, ein umfassendes, ausschließliches Schutzrecht ist die Regel und die Nutzungsfreiheiten, wie zum Beispiel die Zitierfreiheit oder die Privatkopierregelung, das sind nur Ausnahmen von der Regel. Und meines Erachtens ist das ein falscher Ansatz für eine Informationsgesellschaft.
Wer ein Werk erschaffen oder daran die Nutzungsrechte erworben hat, soll geschützt werden. § 11 Urheberrechtsgesetz.
Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes.
Im Mittelalter wurde hauptsächlich in Klüstern geschrieben. Antike und frühchristliche Schriften wurden aufbewahrt, kopiert, studiert, übersetzt und kommentiert. Erst im 12. Jahrhundert begann bei den Kommentatoren ein Bewusstsein für ihre Rolle als Autor zu wachsen. Das Schreiben, das Aufgeschriebene, entwuchs den Klöstern und wurde gegen Geld kopiert und gehandelt. Im 15. Jahrhundert, als die ersten Druckerpressen aufkamen, gab es noch kein Urheberrecht, sondern Privilegien. Privilegien wurden von örtlichen Fürsten befristet an Drucker verliehen und galten nur in dem jeweiligen Fürstentum. Nebenan schon konnte fleißig raubgedruckt werden, ohne dass jemand Strafe fürchten musste. Heute sorgt ein Geflecht von Verträgen und Organisationen dafür, dass beispielsweise ein deutsches Musikstück auch in China urheberrechtlich geschützt ist. Theoretisch jedenfalls.
Das Urheberrecht ist in der modernen Form entstanden in dem Moment, als sich die Kulturschaffenden, den Kreativen ablösten von den sie bis dahin tragenden Schichten. Also Hof, Kirche, Staat waren eben noch im 16. und 17. Jahrhundert diejenigen, die sich Musiker, Literaten und so weiter leisteten, auch Schauspieler. Und auch denen ihr Auskommen gaben, sodass die mit ihrer Kunst eben wirtschaftlich leben konnten. Und das hat sich im 18. Jahrhundert verändert. Im 18. Jahrhundert ist etwas geschehen, was eigentlich das Urheberrecht ausgelöst hat und was bis heute der Fall ist, nämlich der Künstler, der Kreative ist wirtschaftlich gesehen zum Unternehmer geworden, zum freien Unternehmer, der seine Werke selbst zum Markt tragen muss und der darauf angewiesen ist, für sein Überleben aus seinen Werken die Erträge zu ziehen, um eben leben zu können und weitere Werke schaffen zu können.
Christian Sprang, Justiziar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Er betont auch, dass sich seit dem 18. Jahrhundert das, was man als Urheberrecht kennt, beständig weiterentwickelt hat.
Es ist grundsätzlich so, dass eben Medienbrüche und technische Entwicklungen immer Änderungen des Urheberrechts nach sich ziehen.
Was wir heute als Urheberrecht kennen, geht eigentlich auf Ideen der Französischen Revolution zurück. Ein Werk als geistiger und kreativer Ausdruck des Urhebers ist untrennbar mit seiner Person verbunden. Daher kann der Urheber seine Rechte an diesem Werk auch nie völlig abgeben. Er kann anderen nur die Lizenz erteilen, sein Werk auf bestimmte Art und Weise zu nutzen.
Im Jahre 1806, als das alte Deutsche Reich zusammenbrach, weil es aufgelöst wurde von Napoleon, hatten wir in Deutschland einen riesengroßen Bereich kleiner und kleinster Flächenstaaten, jeweils mit einer eigenen Gesetzgebung, jeweils mit sehr speziellen Interessenlagen der regierenden Fürsten. Hier in Baden gab es in Karlsruhe einen der berühmtesten Raubdrucker überhaupt, Schmieder, über den sich Goethe, Klopstock, alle tierisch geärgert haben, der mit Unterstützung des Markgrafen die gesamten Werke der deutschen Klassik druckte, ohne dass die Autoren dafür nur einen einzigen Pfennig Honorar sahen.
Roland Reuß, Leiter des Instituts für Textkritik in Heidelberg.
Im Rahmen des Wiener Kongresses nach dem Zusammenbruch dieses eigentümlichen Konglomerats von kleinen und Kleinststaaten gab es eine Initiative, die angetrieben wurde letztlich durch Goethe und die das Ziel hatte, mit dieser Art von rechtsfreiem Zustand in Deutschland ein für alle Mal aufzuräumen. Goethe hat es tatsächlich durchgesetzt, dass der Kaiser, damals in Österreich, ihm für die Ausgabe letzter Hand ein Privileg einräumte, was auch tatsächlich durchgesetzt wurde. Das heißt, es war ganz klar, dass in Deutschland niemand diese Ausgabe irregulär nachdrucken kann. Und das war sozusagen das Paradigma, wo abzulesen war, dass wenn der politische Wille da ist, man auch über die differenten Rechtssysteme, die in den einzelnen Territorien herrschten, tatsächlich eine Art von Domestifikation, also eine Art von Zähmung der frei flottierenden Technik hinbekommt.
Auch das erste Urheberrecht auf deutschem Boden, das seinen Namen verdient, verdankt sich französischem Einfluss. Ohne Napoleons Feldzüge hätte es vermutlich das badische Landrecht von 1810 nicht gegeben.
Jede niedergeschriebene Abhandlung ist ursprüngliches Eigentum dessen, der sie verfasst hat, wenn er nicht allein aus fremdem Auftrag und für fremden Vorteil sie entwarf, in welchem Falle sie als Eigentum nach gleichförmigen Grundsätzen festzustellen und zu schützen ist.
Das Urheberrecht regelt das Verhältnis von Urheber und Verwerter. Lange strichen die Verleger, nicht die Autoren, die Gewinne ein. Auch die Versuche, das zu ändern, sind alt.
Meine Absicht ist, zu versuchen, ob es möglich sei, dass die Gelehrten durch so eingerichtete Subskriptionen Eigentümer ihrer Schriften werden. Denn jetzt sind sie es nur dem Scheine nach. Die Buchhändler sind die wirklichen Eigentümer, weil ihnen die Gelehrten ihre Schriften, sollen sie anders gedruckt werden, wohl überlassen müssen. Es wird sich bei diesem Anlasse zeigen, ob man darauf hoffen könne, dass das Publikum den Gelehrten und diese sich untereinander, von dem Letzten weiß ich schon jetzt nicht wenig, dazu beförderlich sein werden, dass sie zu dem wirklichen Besitze ihres Eigentums gelangen.
1793 wagte Klopstock diesen Vorstoß. Die Entgegnung des Hamburger Gelehrten Reimarus darauf benennt einen Konflikt, der auch die heutige Diskussion noch bestimmt.
Wenn ein Maler ein Gemälde verkauft, kann er es dann noch sein Eigentum nennen und denjenigen schelten, der Kopien davon machen wollte? Wenn einer mit vieler Mühe und Kosten eine nützliche Maschine zustande gebracht und verkauft hat, kann er dann wehren, dass ein jeder, der da will, sie nachmache und Wohlfeiler gebe? Hat vor der Erfindung der Buchdruckerei je ein Schriftsteller behauptet, dass keiner von seinem ins Publikum gegebenen Werke eine Abschrift nehmen, sondern ein jeder verbunden sein sollte, es von ihm selbst als sein beständiges Eigentum zu erhandeln.
? 2009. Der Literaturwissenschaftler Roland Reuss ist unter anderem Herausgeber einer Ausgabe der Werke und Briefe Heinrich von Kleists. Er formulierte einen offenen Brief, der als Heidelberger Appell für Publikationsfreiheit und die Wahrung der Urheberrechte erschienen ist.
Es war eine der Hauptmotivationen bei unserem Vorstoß, an die Öffentlichkeit zu gehen, dass wir versucht haben, die kreativen Bereiche ganz verschiedener Herkunft zusammenzuführen und sie auch in Verbindung zu bringen mit den Verlagen, die jetzt, das sind in der Regel nicht die großen Verlage, denen ist das nämlich ziemlich egal, sondern es sind eigentlich die mittleren und kleinen Verlage, die unter dieser Situation zu leiden haben, dass wir die aus der Atomisierung hervorbringen und ihnen zeigen, dass es durchaus so ist, dass andere Personen ganz genau dieselben Probleme haben in der Frage der Publikationsfreiheit, auch in der Frage der Möglichkeit, autonom Publikationen zu bestimmen. Und ich bin eigentlich ganz sicher, dass der Effekt, den wir jetzt haben, auch dazu führen wird, dass eine Politisierung in dem Bereich insgesamt gelingt.
Ich glaube wirklich, dass viele denken, na, wenn da so schlaue Leute unterschrieben haben, eben wie Kehlmann und Michael Naumann und der Leiter der Gesellschaft für deutsche Sprache und so weiter, dann kann das ja so falsch nicht sein. Und die Schwierigkeit ist aber, dass in diesem Appell, und das ist das, was mich daran so ärgert, zwei Dinge ineinander gerührt werden, die nichts miteinander zu tun haben. Und das ist das Google Book Scanning Projekt auf der einen Seite und Open Access auf der anderen Seite.
Matthias Spielkamp, Journalist und einer der Gründer und Herausgeber der Website iRightsInfo, im Gespräch auf literaturcafé.de. Seit Jahren informiert Spielkamps mit dem Grimme Online Award 2006 ausgezeichnete Website über das Urheberrecht in der digitalen Welt.
Wenn so ein Verleger wie Herr Wolf von Strömfeld Roter Stern sagt, dass er nur unter großem persönlichen Einsatz solche Editionen zum Beispiel finanzieren kann, wie die von Roland Reuss, dann glaube ich das sofort, dann stimmt das auch. Nur, man darf eben nicht den Unterschied verwischen und sagen, das eine ist genau das gleiche wie das andere, sondern Open Access ist eine Notwendigkeit in den Wissenschaften und dann einfach so populistisch damit umzugehen und zu sagen, Google Book Scanning-Projekt, das ist böse und schlimm und deswegen ist auch gleich Open Access noch mit böse. Das führt halt in die total falsche Richtung und das zerschlägt viel Porzellan, weil die Naturwissenschaften noch viel Arbeit und Engagement da reingesteckt haben, um diese Open Access-Bewegung überhaupt erstmal zu erschaffen.
Wenn ich eine 15-bändige Edition oder eine 20-bändige Edition der Werke Wielands oder Kafkas oder Gleis vortrage, dann ist die unter den momentanen Bedingungen, wenn die Wissenschaftler es für richtig halten, das auch als Buch, nicht nur, aber eben auch als Buch zu publizieren, es ausgeschlossen, dass innerhalb eines Jahres der erste, der zweite oder dritte Band einer solchen Ausgabe online geht. Wenn man das fordert, fordert man im Grunde, dass kein Papierausgabe mehr gemacht werden kann, denn es wird kein Verlag so dämlich sein, ein solches Buch zu publizieren.
Für Matthias Spielkamp geht der Vorstoß von Reuss an der Notwendigkeit, die Open Access für die Wissenschaften hat, vollkommen vorbei.
In den sogenannten STM-Disziplinen, Science, Technology and Medicine, also nicht unbedingt nur Naturwissenschaft, sondern auch Ingenieurwissenschaften und Medizin, ist es so, dass Open Access eine Notwendigkeit war für viele Wissenschaftler, aus einem Publikationsmodell herauszukommen, das sie wirklich geknebelt hat. Die Wissenschaftler treten alle exklusiven Nutzungsrechte an Verlage ab. Die Wissenschaftler sind meistens von der öffentlichen Hand finanziert, also durch Steuergeld. Sie treten exklusive Nutzungsrechte ab. Das heißt, sie können anschließend die Artikel nicht mehr auf ihrer eigenen Website veröffentlichen. Sie können sie nicht mehr auf der Institutswebsite veröffentlichen oder in ein sogenanntes Open Access Repository, also in eine Datenbank einspeisen, die dafür gemacht ist. Und deswegen ist die Open Access Bewegung aus der Wissenschaft selbst heraus entstanden, als eine Möglichkeit, diesem Publikationsmodell zu entgehen. Denn was daraus folgt, ist, dass die Zeitschriften, in denen dann die Artikel erscheinen, für sehr, sehr hohe Preise, vor allen Dingen für Preise, die in den letzten 10 Jahren enorm gestiegen sind, an die Bibliotheken zurückverkauft werden. Das heißt, die öffentliche Hand bezahlt anschließend wieder dafür, dieses Wissen den Forschern zugänglich zu machen, die es selber erschaffen haben. Das ist eine absurde Situation.
Auch wenn in zahlreichen begleitenden Kommentaren zum Heidelberger Appell schwere Geschütze gegen Open Access aufgefahren werden, gegen einen befürchteten Zwang, alle Forschungsergebnisse frei und kostenlos in digitaler Form publizieren zu müssen, geht es hier doch eigentlich um eine tiefe Kluft zwischen den Natur- und den Geisteswissenschaften.
Da gibt es halt die Vermutung, dass wenn die DFG sagt, die mit öffentlichen Mitteln finanzierten Forschungsergebnisse sollen der Öffentlichkeit auch zugutekommen, dass dann eben gleich dieser Popanz aufgebaut wird, wir werden jetzt alle gezwungen, das zu veröffentlichen. Das liegt in den meisten Fällen überhaupt nicht im Interesse auch der Wissenschaftsorganisation. Wenn wir so eine Kleist- oder Kafka-Edition oder sowas dergleichen nehmen, das kann ja überhaupt nur in Zusammenarbeit mit Verlagen verwirklicht werden. Und die Förderer, ob das jetzt die Max Planck oder die Leibniz-Gesellschaft oder wer auch immer ist, die wären ja dumm, wenn sie das zu Bedingungen machen würden, zu denen die Verlage dann nicht mehr mitspielen würden. Das ist ja einfach eine ganz andere Situation als eben in den Naturwissenschaften, wo es eine enorme Monopolbildung gibt. Das ist ja bei den geisteswissenschaftlichen Verlagen gar nicht so.
Christian Sprang, Justiziar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, also des Interessenverbandes der Buchhändler und Verlage, sieht vor allem anderen die Notwendigkeit, Rechtssicherheit herzustellen.
Also grundsätzlich sind wir ganz fest davon überzeugt, dass das Urheberrecht nicht etwa ausgedient hat und ein Auslaufmodell ist und dass durch die neuen Techniken eben es obsolet geworden ist und man darauf verzichten kann, sondern wir sind der Meinung, dass man das Urheberrecht sogar mehr denn je braucht. Und wir sind auch der Meinung, dass all das, was im Internet geschieht, am Ende des Tages nicht die Geschäfte von Autoren und Verlagen bedroht, sondern wenn man den Rechtsrahmen richtig setzt, dass es dann einen absoluten Zugewinn bringt. Das heißt, niemand braucht vor dem Internet bange zu sein, kein Urheber muss das und auch kein Verlag, wenn es gelingt, politisch die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen und wenn eben an der Durchsetzung von Urheberrechten das Nötige getan wird, dann wird es so sein, wie es eigentlich bei allen technischen Entwicklungen gewesen ist, nämlich die substituieren zwar teilweise bisherige Absatzwege. Es wird sicherlich Bereiche geben, wo man weniger gedruckte Bücher hat und künftig mehr elektronische Inhalte nutzen wird, aber unter dem Strich wird es insgesamt mehr sein, was genutzt wird.
Rechtssicherheit und vor allem auch Politisierung lauten die Stichworte, auf die auch Roland Reuss immer wieder zu sprechen kommt. Dass es damit allein nicht getan ist, scheint aber auch Sprang bewusst.
Es muss sich weiterentwickeln, wenn wir nicht zurückfallen wollen auf eine Situation, wo man letztlich wieder dahin kommt zu sagen, wir verzichten darauf, dass die Kreativen aus ihren Werken leben, sondern wir schaffen jetzt, das ist das Stichwort Kulturflatrate, so eine Gebühr und dann wird nicht mehr geguckt, was das einzelne Werk wert ist, sondern dann werden irgendwelche Klicks gezählt und der Künstler kriegt dann mehr oder weniger den Status des Straßenmusikers, dem man dann vielleicht noch irgendwelche Münzen in den Korb wirft, aber der nicht einen Anspruch darauf hat, dass ein Werk einen bestimmten Wert hat und der dann von dem, der das Werk nutzen will, auch bezahlt wird.
Die gegenwärtige Diskussion um Google Books, Open Access und um das Urheberrecht wird sehr von Mahnern und Warnern bestimmt. Angst und Drohkulissen werden aufgebaut, so hoch, dass niemand mehr dahinter nachschauen mag, was tatsächlich dran ist. Rüdiger Wischenbart, früher Pressesprecher der Frankfurter Buchmesse, seit vielen Jahren als Berater und Publizist tätig und ein exzellenter Kenner des Buchmarkts, hält die Ursachen dieser Ängste für durchaus hausgemachte Probleme des gesamten Buchmarkts.
Wir sehen eine sehr, sehr starke kulturelle Vielfalt im Buch. Wir sehen, dass Bücher im Moment im Umbruch sind, weil aus dem digitalen Bereich neue Dinge sich abzeichnen. Aber ich weiß zum Beispiel von einem amerikanischen Haus, das in ein paar Wochen, wenn die amerikanische Buchmesse ansteht, plant, dort in 3 Tagen vorzuführen, wie man von der kurzen Herstellung des Manuskripts, das werden irgendwelche kurzen Texte sein, über das fertige Buch, aber auch über sämtliche elektronischen Formate, das in 3 Tagen vorführen kann, dass am Schluss in allen möglichen Formaten, zwischen denen dann die Leserinnen und Leser auswählen können, also auf Papier, aber auch digital, das hergestellt werden kann. Das heißt, das sind tolle neue Möglichkeiten und da ist natürlich ein Gerangel über die Risiken, aber auch über die Positionen, wer welche Rolle in diesem neuen Zusammenhang einnehmen wird. Davon lese ich auch wieder sehr wenig in den Zeitungen, sondern ich merke nur mit ganz überzogenen Vergleichen, dass ich als lesender Mensch unter einen Generalverdacht gestellt werde, des Urheberrechtsmissbrauchs, der Piraterie, als Autor fürs eine oder fürs andere zwangsverpflichtet werden soll. Das kann doch am Ende des Tages nur ein Schuss ins eigene Knie sein, wenn man nicht sagt, wir sind eine sehr selbstbewusste, zentrale Kulturindustrie. Wir sind eine Schlüsselstelle für die Aufarbeitung und Vermittlung des Wissens. Da braucht man ordentliche Rahmenbedingungen, aber da verhandelt man auf einem hohen Niveau mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein und genau das geschieht nicht.
Was also tun? Die Herausforderungen sind vielfältig. Vielfach wird dieser Unübersichtlichkeit nun damit begegnet, dass man mit allen Mitteln versucht, den Status quo zu bewahren, sich zu schützen und Mauern zu errichten. Das aber führt kurz oder lang dazu, dass sich der wissenschaftliche Diskurs verändert, während das Publikationswesen verharrt. Rüdiger Wischenbart erzählt von einer Begegnung mit dem Chef des Londoner Bloomsbury Verlags, in dem unter anderem die Harry Potter Originale erschienen sind.
Bloomsbury ist nicht nur bei Harry Potter sehr erfolgreich, sondern hat einen Teil dieses Geldes genommen, um eine Wissenschaftsreihe aufzuziehen. Und diese Wissenschaftsreihe, da geht es wirklich um Hardcore-Wissenschaft in allen möglichen Bereichen, ist die erste Buchreihe, die nicht unter dem normalen gängigen Urheberrecht, also dem Copyright, diese Texte stellt, sondern unter die sogenannten Creative Commons das stellt. Und das hat unter anderem den Aspekt, dass vor der Publikation auf Papier diese Texte im Internet komplett frei zum Download zur Verfügung gestellt werden. Schlicht als Marketingmaßnahme, beziehungsweise als Vorbereitung des Leser- und Käuferpublikums, damit sich das orientieren kann. Und ich habe Richard Charkin, den Verleger, eben gefragt, wie das jetzt läuft und der hat gelacht und gesagt, wunderbar, weil das ist ein so klares, abgestecktes Feld, dass das Risiko bei diesen kleinen Auflagen, dass sie eingehen durch die Online-Stellung, minimal ist im Vergleich zur Vermittlungswirkung, zur Werbewirkung, mit der sie hier ihren sehr spezialisierten Leserkreis entwickeln. Aber glauben Sie mir, Bloomsbury als Harry Potter Verlag ist weder ein Wolkenkuckucksheim noch eine Phantastenbude. Die wollen schlicht Geld machen.
Gegenüber dem Urheberrecht würde eine Reihe namhafter Zeitungsverlage liebend gern auch ein sogenanntes Leistungsschutzrecht für Druck, Vertrieb und Marketing installieren. Anja Seliger vom Mediendienst perlentaucher.de.
Es geht einfach darum, dass die Zeitungen aus eigenem Recht gegen Übernahmen oder gegen auch illegales Kopieren ganzer Artikel vorgehen möchten. Jetzt müssen sie immer noch den Autor fragen, ob der damit einverstanden ist, wenn der seine Rechte nicht abgetreten hat. Und sie könnten das dann auch ohne die Einwilligung des Autors.
Offenbar hat die Verunsicherung durch die digitalen Entwicklungen nicht nur den Buch-, sondern auch den Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt ergriffen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise tut ihr Übriges hinzu, aber natürlich ist angesichts des enormen Drucks, unter dem die Diskussion und den Umgang mit Rechten im Internet steht, auch die Frage nach den Ursachen für offensichtliche Versäumnisse seitens der Zeitungsverlage zu stellen.
Das kann man schwer sagen, weil es einen wirklichen Umbruch im Augenblick gibt. Also ich glaube, es ist eigentlich eine Revolution. Es ist wie der Buchdruck. Der hat auch sehr vieles geändert. Und es gab einen sehr interessanten Aufsatz in einem amerikanischen Blog von Clay Shirky. Der hat diesen Vergleich gebracht und der auch erklärt hat, dass es in solchen Zeiten manchmal so ist, dass etwas Altes wegfällt und das Neue aber nicht rechtzeitig entsteht. Ein Manager des Wall Street Journals hat zum Beispiel erklärt in einem sehr interessanten Interview, wie man zum Beispiel mit bezahlbarem Inhalt umgehen kann. Also er sagte, ihre Politik ist die, dass sie alles, was exklusiv ist, exklusive Meldungen, also wirkliche Neuigkeiten, das sind Meldungen, sagen sie, die kann man überhaupt nicht schützen, weil das kann jeder lesen und kann es dann im Internet verbreiten. Sowas stellen sie frei. Sie stellen alles frei, was die meisten Leser anzieht, weil sie sagen, das ist gut, das lenkt viele Leute auf unsere Webseite und wir versuchen das dann durch Anzeigen zu refinanzieren. Aber andere Sachen, die für ein ganz spezielles Publikum sind, für die verlangen wir eine Gebühr.
In Deutschland dagegen wird in erster Linie über Verletzungen des Urheberrechts diskutiert und unhinterfragt vorausgesetzt, dass ein starkes Urheberrecht für die Urheber ein sicheres Einkommen gewährleistet.
Es geht eigentlich nicht um die Urheberrechte, sondern die Verwertungsrechte. Urheberrecht klingt ja immer so vornehm, aber das liegt nur beim Autor. Und es geht eigentlich immer nur um die Frage, wie kann man im Internetzeitalter diese Verwertungsrechte, wie kann man die ertragreich machen? Und dieses Problem, glaube ich, löst man nicht, indem man die Kunden kujoniert. Ja, das hat die Musikindustrie versucht und ist also grandios gescheitert, sondern indem man einfach ausprobiert, was ist möglich, was ist nicht möglich, was nehmen die Leser an, was nehmen sie nicht an, wofür sind sie bereit zu bezahlen und wofür sind sie nicht bereit zu bezahlen. Und dieses Ausprobieren, das sehe ich eigentlich in den deutschen Zeitungen wenig.
Vor ein paar Jahren fragte der Wissenschaftshistoriker George Dyson bei einer Party in der Google-Zentrale im kalifornischen Mountain View einen Mitarbeiter nach dem Google Books-Projekt. Wir scannen, sagte der Google-Mitarbeiter, all diese Bücher nicht, damit sie von Menschen gelesen werden. Wir scannen sie, damit sie in Zukunft von einer künstlichen Intelligenz gelesen werden. Beobachtet man die andauernde Diskussion in Deutschland um das Urheberrecht in digitalen Zeiten, scheint es, als hätte bislang niemand wirklich genau solch freimütigen Bekenntnissen zugehört.